Eine bewegende Zeit, wichtige Appelle, wichtige Gedanken, die wir jetzt schon mitnehmen. Und ihr werdet manches davon in der Predigt jetzt auch wiedererkennen oder wiederhören. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, die Präsentation gerne starten. Im Frieden leben ist das überschrieben. Das Kleingedruckte könnt ihr vielleicht nicht lesen. Ich möchte euch einiges erzählen, was ich selbst gehört habe auf dem Velocri-Kongress, der ja in Dortmund stattgefunden hat bis Samstagmittag und auch an mehreren Übertragungsorten. Und ich finde es immer schön, wenn man selbst angesprochen worden ist, wenn man dann auch nochmal was weitergeben kann, so wie das Paulus ja auch an Timotheus schreibt, was du selbst von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast. Das gib an treue Leute weiter, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Ich habe es jetzt nicht von Paulus gehört, sondern von einer Predigerin, Danielle Strickland, von der ich hier hauptsächlich Dinge weitergeben möchte. Aber es waren in jedem Fall viele Zeugen dabei, über 10.000, wenn man die Übertragungsorte mitrechnet. Und ich glaube, dass ihr alle treue Leute seid, die das gut verstehen werden und auch gegebenenfalls selber nochmal weitergeben können. Wenn du auf die nächste Folie klickst, ich habe euch das hier nochmal gezeigt, auch den Namen. Mir ist das wichtig, auch diese Quelle zu benennen. Sie hat am Donnerstag Abend gesprochen. Es war so ein langer erster Kongresstag. Nicht alles spricht einen ja in gleichem Umfang an. Es sind alles hervorragende Vorträge gewesen. Manches handelt da ja auch stark von Leitung, von Führung, auch von eher so ja, Dingen, die so im Managementbereich liegen. Und am Schluss kam diese Frau, ich sag jetzt mal, diese Schwester im Glauben, diese Schwester nach vorne, die Gott uns noch geschickt hat, und sie hat uns eine richtig gute Predigt gehalten. Ich kannte sie gar nicht, Danielle Strickland, sie ist aus Kanada, hat sich selbst für Jesus entschieden aus einem Leben heraus als Jugendliche, das sie unter anderem auch ins Gefängnis geführt hat. Sie ist dann 20 Jahre lang mit der Heilsarmee unterwegs gewesen, hat da viel erlebt und viel aufgebaut, dient jetzt auf andere Weise weiterhin Gott, und sie hat dort über Gideon gesprochen, über diese Geschichte, in der Gideon, der Richter in der ganz alten Zeit Israels, berufen wird. Und das möchte ich jetzt mit euch auch gerne tun. Und dazu möchte ich diese Geschichte erstmal mit euch gerne lesen. Also Danielle Strickland, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, Strickland oder Strikeland, wenn mir da jemand, das habe ich jetzt leider nicht recherchiert, ich sage jetzt mal Strickland, versuche das zumindest, sie ist ja aus Kanada. So, Danielle Strickland hat das so gemacht, sie hat das auch gelesen, aber alle mussten aufstehen und alle mussten es laut mitlesen. Das haben die Leute auch gemacht. Auf so einem Kongress macht man ja viel. Ich möchte euch das jetzt nicht zumuten, weil mir geht es auch manchmal so, wenn ich etwas laut gelesen habe, muss ich nachher erst nochmal leise lesen, damit ich überhaupt verstehe, was das jetzt gewesen ist. Also ihr dürft leise mitlesen, aber es ist trotzdem eine Herausforderung, denn ihr wisst ja, diese Geschichten im Alten Testament, die sind lang. Das sind jetzt nicht drei Verse, das ist ein bisschen mehr, aber wir schaffen das, und es ist eine in jeder Hinsicht spannende und auch unterhaltsame Geschichte, witzige Geschichte an manchen Stellen. Sie fängt aber ganz traurig an, und ich fange hier mal an in Richter 6 und ich lese bis Vers 35. Die Israeliten, das Volk Israel, tat, was der Herr verabscheute. Da ließ er die Midianiter 7 Jahre lang über sie herrschen. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken mussten. Immer dann, wenn sie ihre Felder in der Ebene bestellt hatten, kamen die Midianiter, die Amalekiter und die Beduinenstämme aus dem Osten, machten sich im Land breit und vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte, und raubten auch alle Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und ihren Zelten fielen sie wie ein Heuschreckenschwarm über Israel her. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. So drangen sie immer wieder ins Land ein und verwüsteten es. Die Israeliten gerieten dadurch tief ins Elend. Als sie zum Herrn um Hilfe riefen, sandte er einen Propheten zu ihnen, der verkündete: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit und hierher gebracht. Aus der Gewalt der Ägypter und aller anderen Unterdrücker habe ich euch gerettet. Ich vertrieb sie und gab euch ihr Land. Damals sagte ich zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Verehrt nicht die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Wir machen hier erstmal eine kurze Pause, damit wir nicht zu viele abhängen. Das ist so die Einleitung, die Situation. Eine ganz alte Zeit. Das Volk Israel hat noch gar keine staatliche Organisation. Es sind lose verbundene Stämme, die dieses Land bewohnen, besonders das Bergland, die aber sesshaft sind. Sie sind keine Nomaden mehr wie früher, die durch die Wüste zogen unter der Führung Gottes. Sie sind jetzt in diesem Land. Sie fangen an, sesshaft zu werden. Sie sind zunächst in den Bergen, aber wenn man die Felder bestellen will als sesshaftes Volk, dann muss man das ja in den Tälern tun, wo auch die Flächen da sind. Und in dieser Zeit, in der sie erstmal auch ein bisschen Ruhe und Frieden haben, wenden sie sich von dem Gott ab, der sie durch diese Wüste geführt hat. Und sie fangen an, die Götter anzubeten, die man damals dort so anbetete. Baal und Aschera heißt das hier. Und das sind Fruchtbarkeitsgötter. Das sind Götter, die sind spezialisiert auf Fruchtbarkeit, auf Felder, auf denen es richtig was zu ernten gibt. Und das hat auch viel mit Fruchtbarkeit im menschlichen Sinne zu tun gehabt. Das waren Fruchtbarkeitskulte, da ging es richtig ab bei den Gottesdiensten. Wir sind ja gerade im Rheinland im Karneval, wo das ja auch nochmal auf andere Weise sich zum Teil so verwirklicht. Und irgendwie sind sie so in diese Richtung abgedriftet. In einer Auslegung habe ich dazu gelesen, das war so bei dem Volk Israel, sie waren quasi ganz pragmatisch. Wenn sie einen Gott brauchten, der sie beschützte, der ihnen half, dann wandten sie sich an Gott, an Jahwe, an den, der sie beschützt und durch die Wüste geführt hatte, wenn es ihnen schlecht ging. Wenn es ihnen aber gut ging, dann wandten sie sich an Götter, die spezialisiert waren auf Erfolg, auf Fruchtbarkeit, auf Party und all diese Dinge. Und ich weiß nicht, inwieweit du oder ich mich selbst in diesem Verhalten auch wiederfinde. Und hier sind sie in eine Situation geraten, die ganz, ganz unglücklich ist. Und es wird hier drastisch geschildert, wie schlecht ihre Lage war, wie sie sich die Bergklüfte zurichten mussten, um nicht getötet zu werden, wie sie nichts mehr hatten, wie die Feinde wie Heuschrecken über ihr Land herfielen. Das waren Midianiter, das waren Beduinenstämme, die hatten etwas entdeckt, etwas entwickelt, nämlich Kamele in großer Zahl einzusetzen als Reittiere. Und das machte es ihnen möglich, die Wüste in größerer Schnelligkeit und in besserer Verfassung zu durchziehen, als das damals möglich war. Eine wichtige Kulturtechnik und wie jede Kulturtechnik auch bis heute, vieles wird erstmal für den Krieg entwickelt und im Krieg eingesetzt. So war das damals leider auch schon und dem sind sie hier ausgesetzt. Bill Heibels hat auf dem Kongress am letzten Tag noch mal ganz eindringlich gesagt, es ist so wichtig, dass wir daran glauben, dass das Leben jedes Menschen besser sein wird, wenn Jesus im Mittelpunkt steht. So wie wir das gerade in diesem Lied gesungen haben. Und Bill Heibels hat gesagt, das Problem ist nicht nur, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft das ja zum Teil gar nicht wissen, dieser Gedanke ist ihnen völlig fremd, erst recht nicht daran glauben, sondern dass auch viele Christen für sich selbst und für andere nicht daran glauben. Und wisst ihr, wir haben das ja auch gerade gehört, auch mit Jesus, mit im Glauben gehst du durch Schwierigkeiten. Aber hier in diesen Versen, die da geschildert werden, wird so ein Ausmaß von Hoffnungslosigkeit und Verlorenheit geschildert, das dann eintritt, wenn Gott nicht mehr im Leben dabei ist. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, mein Leben wird so viel besser, wenn Jesus im Mittelpunkt steht. Und hier kommt dieser Prophet zu dem Volk Israel, der ihnen deutlich macht, euer tiefstes Problem sind nicht die Kamele der Midianiter, dass die Kamele haben und ihr habt keine, sondern euer tiefstes Problem ist ein Beziehungsproblem, dass ihr die Beziehung zu diesem Gott, der euch liebt, verloren habt. So, jetzt gehen wir wieder zurück in den Bibeltext. Das ist so das Exposé, die Einleitung, die Situation. Und jetzt kommt Gideon ins Spiel. Da, ganz unten jetzt, vorletzte Zeile, da erschien der Engel des Herrn, dritte Zeile. Der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter eine Terebinte auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abieser. Joaschs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Ein Überlebenstrick war das. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte: Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. In anderen Übersetzungen heißt das, du tapferer Held. Wir gehen weiter. Gideon erwiderte: Ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Er weiß noch gar nicht, dass er mit einem Engel spricht. Ist vielleicht einfach ein Mann, der da steht mit einem Stab und er denkt, es ist ein netter Gruß, der Herr sei mit dir, du tapferer Held. Aber Gideon hat auf sowas im Moment keine Lust. Deswegen sagt er, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagten, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und uns den Midianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an. Man merkt jetzt, Gideon muss erstmal verstehen, dass das ein Engel ist. Wir verstehen jetzt gerade, das ist kein Engel, das ist der Herr selbst, der hier, das ist Gott selbst, der in diesem Engel mit ihm spricht. Der Herr sah Gideon an und sagte: Ich gebe dir einen Auftrag. Geh hin und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Der Herr versprach: Ich helfe dir. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Gideon entgegnete: Ich habe es nicht verdient, dass du mich anhörst, aber wenn du willst, dann gib mir bitte ein Zeichen, dass du Gott bist, der jetzt mit mir spricht. Ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Der Herr antwortete: Ich bleibe, bis du zurückkommst. Gideon ging in sein Haus und nahm gut 10 Kilogramm Mehl und backte ungesäuerte Brote. Also man sieht, er geht jetzt richtig in die Vollen, weil er versteht, auch wenn wir nur wenig haben, jetzt muss ich mal hier etwas investieren. Und dann lesen wir, dass er das alles, was er dann bringt, dort ausbreitet vor diesem Engel. Es war so ein Test, es war Fleisch, es war ungesäuertes Brot, es war Brühe. Das hätte jetzt einfach eine wirklich gute Mahlzeit sein können, aber sie eignete sich, insbesondere das Fleisch und die ungesäuerten Brote, auch als Opfer, die Brühe nicht so sehr. Und jetzt war die Frage, fängt er jetzt einfach an zu essen oder was passiert jetzt? Das war der Test. So, und jetzt heißt es, der Engel sagte zu ihm: Nimm das Fleisch und das Brot und leg es auf den Felsen, die Brühe gieß aus. Also schon mal, die Brühe kommt schon mal weg, weil die gehört nicht zum Opfer. Jetzt merkt man schon, in welche Richtung das geht. Der Engel des Herrn streckte seinen Stab aus, berührte damit das Fleisch und das Brot, da kam Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Essen. Zugleich verschwand der Engel. Es ist eine Gotteserscheinung, eine Theophanie nennt man das. Gott erscheint und im Moment des Erkennens verschwindet er wieder. Das findet ihr ganz oft in der Bibel, bis hin zu Jesus, der das mit den Emmaus-Jüngern auch so macht. Nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr und er rief: Herr, ich muss sterben, denn ich habe deinen Engel mit eigenen Augen gesehen. Da sprach der Herr zu ihm: Gott ist wieder da, hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Ich schenke dir Glück und Frieden. Gideon baute einen Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist Friede. Er steht bis heute bei Ophra, der Stadt der Abieseriter. In der folgenden Nacht, jetzt geht's los, sprach der Herr zu Gideon: Nimm den 7-jährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus der Herde, reiß den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und hau die Götterstatue der Aschera um, die dort steht. Also die Befreiung fängt nicht damit an, gegen die Kamelreiter zu kämpfen. Die Befreiung fängt damit an, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. dann bau für mich, den Herrn, deinen Gott, einen Altar an der höchsten Stelle eurer Bergfestung. Und genau das macht Gideon dann. Gideon nahm 10 seiner Knechte mit und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, weil er Angst vor der Familie seines Vaters und vor den Männern seiner Stadt hatte. Und in der Tat ist auch nicht ganz unberechtigt. Du kannst mal auf die letzten Verse weiterklicken. Es gibt dann auch durchaus Ärger, aber sein Vater stellt sich auf seine Seite und sagt, lass das mal den Baal selber klären mit Gideon, lass den Gideon mal in Frieden. Und Gideon bekommt dann einen Namen, Jerubal. Baal soll sich an ihm rächen. Also nicht die Menschen bringen Gideon um, sondern wenn Baal ein Gott ist, dann kann er sich selbst an Gideon rächen. Und jetzt heißt es noch, und dann sind wir auch durch mit dem, was ich lesen möchte, alle Midianiter, Amalekiter und die Beduinen aus dem Osten versammelten sich, überquerten den Jordan und schlugen ihr Lager in der Ebene Israels auf. Da wurde Gideon vom Geist des Herrn ergriffen, er blies das Horn, rief die Männer der Sippe Abieser auf, ihm zu folgen. Er sandte auch Boten zum ganzen Stamm Manasse und zu den Stämmen Asser, Sebulon und Naphtali. Sie folgten dem Aufruf und schlossen sich Gideons Truppe an. Dankeschön. Jetzt gehen wir in der Präsentation weiter und ich möchte mit diesem Stichwort Shalom, Frieden anfangen. Denn das hat auch Daniel Strickland an den Anfang gestellt. Ihr habt es ja gelesen, Gideon baut hier zweimal einen Altar. Erst für sich alleine mit dem Engel und dann später nochmal den er baut, nachdem er die falschen Götter umgehauen hat, diese Götterstatuen. Und dieser erste Altar, den Gideon baut, den nennt Gideon Gott ist Friede, Jahwe Shalom. Und das ist eigentlich ganz erstaunlich, dass dieser Altar diesen Namen Gott ist Friede bekommt, denn alles, was Gideon danach tut, hat mit Frieden erstmal gar nichts zu tun. Er kloppt den Baalsaltar um, er streitet sich mit den Leuten in seiner Stadt, er bereitet sich auf den Kampf gegen die Feinde vor. Also das ist kein Friedensmann, der Gideon hier wird. Er ist ein Mann, der ganz viel kämpfen muss. Und es ist so bemerkenswert, dass er trotzdem diesen Altar hat mit dem Namen Gott ist Friede. Daniel Strickland hat gesagt, das hat viel damit zu tun, was Friede eigentlich in der Bibel bedeutet. Sie hat Martin Luther King zitiert, der gesagt hat, Friede ist nicht die Abwesenheit von Konflikt, sondern die Anwesenheit von Gerechtigkeit. Das ist Frieden. Nicht, wenn alles ruhig und still ist und die Unterdrückten irgendwo in den Felsklüften sitzen müssen, sondern wenn sich Gottes Gerechtigkeit ausbreitet. Die Übersetzung, die wir hier gelesen haben, bringt das einmal auch sehr schön mit dem Wort Glück und Frieden zum Ausdruck. Das ist nicht nur einfach Frieden, das ist Aufblühen, das ist Licht, Liebe, Fülle, Hoffnung. Das ist, dass das Falsche dem Richtigen weicht. Und das ist dieser Gott des Friedens. Und als Gideon diesen Gott des Friedens kennt und seinen Frieden mit diesem Gott des Friedens gemacht hat, da kann er anfangen, Dinge zu verändern. Und diejenigen, die die Geschichte auch kennen, wie sie weitergeht, wissen, dass Gott von Gideon wirklich die unglaublichsten Dinge verlangt hat, dass Gideon außerordentliche Dinge getan hat. Und es ist so, dieser Friede, Daniel Strickland hat gesagt, es ist so, als wenn das Rückgrat von Gideon wird, mit dem er sich aufrichtet, mit diesem Frieden Gottes, oder wie so ein Lichtstrahl, der auf Gideon ruht, dieser Friede Gottes. Und wie findet man in diesen Frieden rein, der einem die Fähigkeit gibt, Dinge nicht mehr einfach nur hinzunehmen, die im Leben nicht in Ordnung sind, sondern zur Veränderung zu kommen? Und auf der nächsten Folie, wenn du einmal weiterklickst, gibt es jetzt ein Wort, das heißt Demut. Und Daniel Strickland hat dazu so eine Linie gezogen, so eine lange horizontale Linie. Das Erste, was Gideon hier erfährt und erlebt, ist wahre Demut. Was heißt Demut? In unserem Sprachgebrauch heißt das ja häufig sowas wie unterm Teppich durchkriechen oder aufrecht ohne den Kopf zu bücken unterm Türschalt durchkommen. Ist auch was von dran natürlich, dass man nicht zu hoch von sich denkt, das ist richtig, aber Daniel Strickland hat gesagt, eigentlich die beste Definition für Demut ist etwas anderes. Demut bedeutet, dass ich mit Gott darüber übereinstimme, wer ich bin. dass ich mich so sehe, wie Gott mich sieht. Vorhin haben wir in einem Lied gesungen, deine Liebe zeigt mir, wer ich bin. Das bedeutet Demut, mich so sehen, wie Gott mich sieht, mit Gott darüber einer Meinung sein. Und diese Linie bedeutet, es gibt immer so zwei Extreme. Auf der einen Seite steht etwas, was man vielleicht als Arroganz oder Stolz bezeichnen könnte, was natürlich mit Demut nicht in Übereinstimmung steht. Und auf der anderen Seite steht das andere, was vielleicht falsche Demut sein könnte. Ich bin zu schwach, ich bin zu jung, ich bin zu weiblich, ich komme aus dem falschen Hintergrund, ich habe keine Begabungen und das kann zu so einer Endlosschleife in deinem Leben werden. Hier ist das sinnbildlich ausgedrückt in dieser Kelter, in der er das Korn drischt. So eine Notlösung. Etwas, womit man einfach nur überleben kann. Was für irrsinnige Strategien entwickeln Leute in ihrem Leben, um irgendwie das auszuhalten? Welche Einfälle haben Leute dazu? Was für verrückte, unglaubliche Dinge gibt es da? Vielleicht auch manchmal in meinem Leben. Und es ist alles gut, um zu überleben, aber es ändert gar nichts. Der Engel sagt zu Gideon, du bist ein Held und der Herr ist mit dir. So sehe ich dich. Und Gideon hat dann auch sofort dieses endlos Band zur Hand, mit dem er sofort erklärt, warum das alles nicht so ist. Ich komme aus Manasse, das ist schon mal also ein ganz unbedeutender Stamm. Darin gehöre ich auch noch zur unbedeutendsten Gruppe. Meine Familie ist nicht wichtig, ich bin der Jüngste. Ich weiß nicht, was die Endlosschleife in deinem Leben ist, die dich davon abhält, dass du mit Gott einer Meinung darüber wirst, wie Gott dich sieht. Und der Engel tröstet hier gar nicht, der Engel sagt gar nicht, ja, du bist wirklich ein armer Typ und in der Tat, es ist alles ganz, ganz schwierig. Der Engel gibt ihm einen Auftrag und er sagt, gehe hin in dieser deiner Kraft und du wirst Amalek schlagen. Nicht in der Kraft, die ich dir erst geben werde oder in der Kraft, die du bekommst, wenn du auch mal zu Velokrieg fährst oder was auch immer. Du hast diese Kraft schon. In dieser deiner Kraft. Man kann ja die Geschichten, die die Leute in Predigten erzählen, in der Regel nicht so gut weitererzählen. Das müsst ihr dann selber tun. Ich habe es euch ja gezeigt. Ihr könnt euch das alles von dem Kongress komplett runterladen. 6 Euro kostet zum Beispiel dieser Vortrag, eine sehr lohnende Investition, auch viele andere auch. Aber eine Geschichte will ich jetzt doch zu diesem Thema erzählen, weil ich die so schön fand. Sie hat erzählt von ihrem kleinen Sohn, der zu dem Zeitpunkt so 4 oder 5 war. Und sie hatte eine Freundin zu Besuch, sitzen so im Wohnzimmer, der Kleine spielt irgendwie in seinem Zimmer, die beiden unterhalten sich, da kommt der Kleine raus und hat ein Superheldenkostüm an, Iron Man, springt aufs Sofa vor die beiden, stellt sich hin und sagt, Tata, ich bin Iron Man. Und die beiden natürlich, wie man das so macht, pädagogisch wertvoll, klasse, toll und so weiter, er zieht wieder ab. 5 Minuten später kommt er wieder, anderes Kostüm, aufs Sofa, Tata, ich bin Captain America. Und die Freundin sagt so zu ihr, sag mal, wie lange geht das denn jetzt noch? Und sie sagt, naja, das kann jetzt schon eine Weile gehen, er hat das ganze Avengers-Set. Also ich habe mich extra von meinem Sohn beraten lassen, denn Jens Strickland hatte nämlich nicht so viele Beispiele. Also er kommt dann wieder als Hulk, als Hawkeye, als Thor, als Black Widow, als Scarlet Witch und zum Schluss noch als Falcon. Total erschöpfend für die beiden. Und schließlich, ganz zum Schluss, kommt er raus, hat nur seine Unterhose an, ein kleiner Spargeltachzahn, springt aufs Sofa und sagt, Tata! Und die beiden fragen sich, was kommt jetzt? Und er sagt, ich bin ich. Ich bin ich. Und das ist das, was Gott uns ermöglichen möchte, zu erkennen, wer wir in seinen Augen sind. Und wenn du darüber nachdenkst, dann gibt dir dieser Bibeltext einen Hinweis, in welche Richtung du denken könntest, Held oder Heldin. Das ist das, wie Gott dich sieht. Das ist diese Mitte, zu der Gott uns führen möchte. Und dann, wenn du auf die nächste Folie gehst, gibt es ein zweites Thema, das man in dieser Geschichte gut erkennen kann. Das ist das Thema Abhängigkeit von Gott, wahre Abhängigkeit. Und das kann man auch ganz ähnlich übersetzen. Demut heißt, mit Gott darin übereinstimmen, wer ich bin. Abhängigkeit bedeutet, mit Gott darüber übereinstimmen, wer er ist. Und die erste gute Nachricht ist, ich bin nicht Gott. Gott ist ganz anders als ich. Ich muss auch nicht Gott sein. Das kann ich schon mal mitnehmen als Entlastung. Und auch hier gibt es in dieser senkrechten Linie vielleicht so zwei falsche Extreme. Das eine ist vielleicht ganz unten sowas, was Daniel Strickland Co-Abhängigkeit genannt hat, vielleicht auch vor diesem Hintergrund der Arbeit in der Heilsarmee. Das ist so dieser Gedanke, ich kann eigentlich nichts von mir aus tun. Es gibt tausend Dinge, die mich blockieren. Meine Gemeinde ist nicht gut genug. Hier ist nicht der richtige Pastor. Ich habe den falschen Chef bei der Arbeit. Wenn man mich nur ließe. Das ist so ein Lied, das heißt, ich tue nichts, aber es ist auch nicht meine Schuld. Und aus diesem Lied möchte Gott uns herausholen. Es gibt auch das andere Ende, vielleicht ganz oben. Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Selbstgenügsamkeit. Viele, die hier sitzen, schaffen es locker, ein ziemlich anständiges Leben zu führen ohne Gott. Man kann sogar eine ziemlich anständige christliche Gemeinde veranstalten, im Grunde ohne Gott. In unserer Gesellschaft ist so vieles ohne Gott möglich. Und wir müssen lernen, zurück in die echte Abhängigkeit von diesem Gott zu kommen. Und das erschließt auch ein besonderes Moment der Gideons-Geschichte, das so irritierend ist, weil Gideon ja ständig testet. Gideon hat hier erstmal getestet, ob das überhaupt Gott ist, der vor ihm steht, anhand dieses Opfers. Und viele von euch wissen, das zieht sich bei Gideon so durch. Er hat dann, nachdem er die alle versammelt hat, legt er dieses Vlies aus auf die Wiese. Also wenn in der Nacht die Wiese nass ist, das Vlies bleibt trocken, dann hast du wirklich mit mir gesprochen. Gott macht das auch so. Gideon sagt, na, das könnte auch Zufall gewesen sein. Können wir das Ganze nochmal andersherum probieren? Daniel Strickland sagte so schön, also das war, glaube ich, das war wohl der Moment im Himmel, wo sich ein Engel zu Gott umgedreht hat und gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, wir sollten eine Frau berufen. Aber Gott lässt auch das zu. Und dann gibt es ja nochmal die Geschichte vor der großen Schlacht, wo Gideon mit seinem Kumpan, mit seinem Begleiter zusammen bis an den Rand des feindlichen Lagers geht und da hören muss, wie ein Amalekiter schon einen Visionstraum hatte über den Sieg von Gideon. Er braucht scheinbar immer diese Bestätigungen. Und das wird ja an anderen Stellen in der Bibel zum Teil auch ganz, ganz kritisch bewertet. Aber hier ist es vielleicht etwas anderes. Hier bedeutet es, dass Gideon sich so persönlich auf dieser Linie in die richtige Richtung bewegt. Er nimmt die richtige Haltung ein. Daniel Strickland hat gesagt, bei jedem Menschen, der für Gott viel getan hat, spielt das irgendwann eine Rolle, wo so Räume im Leben entstehen, in denen Gottes Wirklichkeit ganz spürbar und ganz klar wird. Bei David war das so, er ist ja der Mann gewesen, David, der gegen diesen Riesen Goliath angerannt ist, als er diese Absicht erklärt hat, alle anderen hatten Angst, da wurde er gefragt, ja, warum machst du das, wie kommst du darauf, ausgerechnet du? Und David sagt, das ist nicht für mich das erste Mal. Es gab schon mal einen Bären, es gab schon mal einen Löwen. Ich habe schon Erfahrungen mit diesem Gott gemacht, die mich jetzt auch diesen Schritt annehmen lassen. Und da war keiner dabei gewesen, als David als Hirte auf dem Feld mit dem Löwen und mit dem Bären gekämpft hatte. Und auch hier ist es so, dass das Erfahrungen sind, die macht Gideon für sich ganz persönlich. Und wo schaffe ich in meinem Leben diese Räume der Vergewisserung, Räume, in denen Gott mit mir sprechen kann? Ein wichtiges Thema auf der Konferenz, und es sind ja immer die ganz einfachen Dinge, die entscheidend sind, war für Bill Heibels dieser Gedanke, wann hast du Zeit, an deinem ganz normalen Tag mit Gott zu sprechen? Und er hat einen Gedanken nochmal betont, der uns hier auch in der Gemeinde schon wiederholt beschäftigt hat. Nimm dir eine Viertelstunde Zeit am Tag für dich und Gott. Einfach zum Bibellesen, zum Beten, gib einfach Gott die Chance, mit dir zu sprechen. Und dort macht man das ja immer so ganz praktisch in Willow Creek. Wir können nicht alles nachmachen, weil das zum Teil technisch auf einem hohen Niveau ist, aber das geht jetzt. Fritz, wenn du mir einmal diesen Stuhl gibst, der da steht. Also Bill Heibels hat auch so einen Stuhl genommen und hat gesagt, du musst dir einfach einen Stuhl nehmen und dich da einmal am Tag eine Viertelstunde draufsetzen und Gott die Chance geben, in dein Leben reinzusprechen, dich zu trösten, dich zu ermutigen, dir neue Gedanken zu geben. Bill Heibels hat von einem Mann erzählt, der auch vor vielen Jahren eine solche Predigt gehört hatte von ihm, der erstmal ganz abstrus fand, sich dann aber tatsächlich einen Stuhl gekauft hat. Ein Geschäftsmann war das, der in dessen Leben sich dann ganz, ganz viel verändert hat und der es für den das unendlich wichtig wurde, einfach diesen einen Ort, diesen Stuhl zu haben, auf dem er eine Viertelstunde mit Gott saß. Und wo ist dieser Stuhl in meinem und in deinem Leben? Ihr habt ja viele Stühle zu Hause sicherlich. Ihr könnt jetzt auch keinen aus der Gemeinde mitnehmen oder das müsstet ihr dann mit Reinhold oder den Finanzverantwortlichen besprechen. Ich denke, so ab 1.000 Euro lassen die mit sich reden. Aber ich habe mir diesen Gedanken nochmal, ich habe mir das nochmal ganz neu mitgenommen. Mir ist das nochmal ganz neu wichtig geworden. Wo ist dieser Stuhl in meinem Leben und wo sind diese Räume, wo ich mit Gott ringe, wo ich mit Gott spreche und wo ich das zulasse, dass Gott in mein Leben hineinspricht? Und das Schöne ist, Gideon entdeckt dann auch, das, was er da erkennt, das muss er nicht alleine tun. Er findet, als es darum geht, diesen Baalsaltar niederzureißen, er findet Leute, die mit ihm gehen, die ihm helfen. Von diesem Ausgangspunkt aus, wo Gideon mit Gott einig ist, wer Gott ist und mit Gott auch einig ist, wer er selbst ist, findet er in die echte Gemeinschaft. Und das beschäftigt uns ja hier in diesem Jahr in der Gemeinde so besonders. Gideon findet in die Gemeinschaft und dann geht dieser Ruf aus durch alle Stämme und die Leute versammeln sich. Und als er vor dieser großen, entscheidenden Schlacht steht, wo es zum ersten Mal darum geht, wird das jetzt was oder wird das nicht, da zeigt Gott Gideon Gemeinschaft. Er zeigt ihm die 300 Leute, die Richtigen sind, mit denen er losziehen kann. Und er hat diese Zweierschaft mit dem einen Waffenbegleiter, den er hat, mit dem er bis an das Rand, in den Rand des Lagers gehen kann und dort das hören kann, was für ihn so wichtig ist in dieser Vision des Midianiters. Das ist Gemeinschaft. Wenn du verheiratet bist oder eine Familie hast, ist eine ganz wichtige, wahrscheinlich die wichtigste Gemeinschaft für dich, deine Ehe, deine Familie. Wir gehen ja jetzt auf diesen vom Karneval gleich zum Valentinstag über. Wir können das alles positiv nutzen als Christen. Am Ausgang haben wir für euch einige Hefte, ein Sonderheft dieser Zeitschrift Family zu diesem Thema Marriage Week, also dieser Woche vor dem Valentinstag, die man auch nochmal besonders nutzen kann, um über diese engen Beziehungen nachzudenken, die man in der Familie hat und besonders in der Partnerschaft. Nachher am Ausgang stehen ein paar nette Leute, die euch, wenn das euch betrifft, wenn das für euch wichtig ist, wenn ihr in diese Gruppe gehört, diese Hefte geben, die nochmal eine Menge Anregung auch bedeuten dafür, was kann ich auch ganz konkret in Richtung auf Gemeinschaft tun. Jetzt haben wir, glaube ich, schon eine Folie, sind wir, glaube ich, eigentlich schon eine Folie weiter. Das war Gemeinschaft. Und dann will ich, bevor wir zum Schluss kommen, noch einmal auf diesen Frieden zurückkommen, der so das Rückgrat von Gideon war. Und Daniel Strickland hat am Schluss nochmal gesagt, das Schöne ist, dass wir diesen Gedanken, dass am Anfang auch dort, wo Frieden, wo das gute Konflikt bedeuten kann, dass wir am Anfang immer diese Frage haben, habe ich meinen Frieden gemacht mit diesem Gott des Friedens? Und sie hat auf die Waffenrüstung Gottes hingewiesen. Natürlich für Leute aus der Heilsarmee eine besonders wichtige Stelle im Neuen Testament und auch für alle, die aus charismatischen Gemeinden kommen, häufig ein zentraler Gedanke. Nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes und dann wird das alles aufgezählt. Das Schwert, den Schild, den Helm, den Brustpanzer, was das alles bedeutet. Und am Schluss kommt eins, die Schuhe des Friedens, beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Das ist der Ausgangspunkt. Deswegen ist es so schön, dass wir in diesem Frieden leben können und dass wir immer wieder neu unsere Haltung mit Gideon in diese Richtung anpassen dürfen. Ich möchte jetzt euch einladen, dass wir am Schluss gemeinsam beten, denn Daniel Strickland hatte auch ein ganz schönes Gebet am Schluss, das einem helfen kann, in diese Haltung ganz bewusst einzutauchen. Und wenn ihr sagt, da bin ich dabei, dann dürft ihr jetzt aufstehen. Das ist ein Gebet, das auch mit Bewegungen einhergeht und dass man auch für sich selbst beten kann, um in die richtige Haltung hineinzukommen. Dankeschön, Fritz. Das Gebet geht so. Erstmal sind die Fäuste so, die Kampfhaltung, die Mohammed Ali-Haltung, wie sie sagte. Und das beginnt mit einem Bekenntnis. Ich bekenne, meine natürliche Haltung ist die, dass ich für mich selbst kämpfe, dass ich es selber machen will. Aber ich wähle eine Haltung der Abhängigkeit. Ich wähle eine Haltung, in der ich Gottes Kraft und Gottes Frieden annehme und nicht mehr für mich selber kämpfen muss, sondern für seinen Frieden eintrete. Dann das Zweite, jetzt kommen wieder die Fäuste ein bisschen weiter unten. So, und das bedeutet, meine natürliche Haltung ist, ich halte alles fest. Ich nehme, ich klammere an den Dingen, von denen ich glaube, dass sie mir zustehen. Aber ich entscheide mich, in einer Gesellschaft, die von diesen Fäusten geprägt ist, dafür mich beschenken zu lassen, mit dem, was ich brauche, mit diesem Frieden, mit Gnade, mit Vergebung, mit Hoffnung und mit Freiheit. Und ich entwickle eine Haltung der Großzügigkeit, die nicht festhält, sondern weitergibt. Und das Dritte, die Arme so über Kreuz. Meine natürliche Haltung ist, ich kritisiere. Ich schaue zu, ich sage, das ist nicht mein Problem. Aber ich will hineinwachsen in eine Haltung der Sendung. Ich will mein Leben öffnen für die Probleme anderer. Ich will es auch mein Problem sein lassen. Ich will eine Haltung einnehmen des Tuns, des Empfangens und des Sich-Kümmerns um die, die verstoßen und arm sind. Und ich öffne mich in dieser Haltung ganz neu für die Gemeinschaft mit anderen, für die Gemeinschaft in dieser Gemeinde, für die Gemeinschaft in meiner Kleingruppe, für meine Familie, für meine Ehepartnerin, meinen Ehepartner, für meine Kinder. Und ich will sie mit hineinnehmen in diesen Frieden, den der Gott des Friedens schenkt. Amen.